Schönen guten Abend. Ich bin ja sehr geehrt, dass so viele gekommen sind, obwohl ihr wisst, dass ein Opa heute zu euch spricht. Das finde ich klasse. Ja, ein besonderes Merkmal unseres Gottes, des Gottes der Bibel, ist, dass er Menschen Fragen stellt. Und er stellt diese Fragen nicht, weil er einen Informationsbedarf hat, weil ihm irgendwelche Dinge nicht ganz klar sind, weil er was irgendwie lernen muss, sondern er stellt Fragen, damit wir über uns nachdenken, damit wir überlegen, damit offenbar wird, was eigentlich in unserem Herzen ist. Und das wird auch heute Abend passieren. Da gibt es eine Situation am Anfang im Johannesevangelium, da sind zwei Menschen, die laufen Jesus hinterher. Und Jesus dreht sich um und dann sagt er, was sucht ihr? Was sucht ihr? Was für eine geniale Frage. Und Gott fragt heute, was suchst du eigentlich in deinem Leben? Was suchst du? Was suchst du, wenn du in die Gemeinde gehst oder vielleicht ab und zu in die Gemeinde gehst oder gar nicht in die Gemeinde gehst und irgendwo anders hingehst? Was suchst du eigentlich? Viele Menschen leben sehr, sehr oberflächlich und sie stellen sich diese Frage nicht und sie denken, das passt schon alles, ist schon alles in Ordnung, ist schon alles gut so und sie denken nicht nach über sich, über ihre Motivation, über ihre Ziele, wofür sie ihr Leben geben wollen, was sie eigentlich sehen wollen in 20, 30, 40, 50 Jahren. Machst du dir Gedanken? Ihr seid ja junge Leute, wo willst du sein in 30, 40, 50 Jahren, wenn der Herr noch nicht wiedergekommen ist? Was willst du sehen? Wofür willst du gelebt haben? Das sind sehr, sehr wichtige Fragen. Und viele Leute stellen sich diese Fragen, die sind oberflächlich und denken, ja, das passt schon alles irgendwie, ich muss mich nicht hinterfragen, das ist schon alles richtig so, wie ich das so mache. Paulus sagt, du, ich habe mir hier schon selber Wasser gebracht. Herzlichen Dank, aber du bist trotzdem gesegnet und belohnt, ja, weil die Motivation und der Versuch zählt ja. Super. Ja, Paulus sagt, das sind Leute, die messen sich an sich selber. Überleg dir das mal. Die vergleichen sich mit sich selber. Was ist der Vorteil davon, wenn du dich mit dir selber vergleichst? Es passt immer. Ist immer gut, ist immer richtig, ist immer in Ordnung, du bist okay, du musst dich nicht ändern, du musst nichts irgendwie anders machen, du musst nicht dich nach Neuen ausstrengen, es passt einfach. Aber Paulus sagt, solche Leute, die sich an sich selber messen, die sind unverständig oder andere Bibel sagt auch töricht, die sind dumm. Die nutzen ihre von Gott gegebene Intelligenz nicht. Weil was ist das für ein Messen, wenn ich mir einen Maßstab baue, der hat genau, ich bin zum Beispiel 1,85 oder vielleicht jetzt schon ein paar Millimeter weniger. Und dann mache ich mir einen Maßstab 1,85, den stelle ich daneben, so, passt. Ja, klasse. Aber mit was willst du dich vergleichen? Mit dir selber oder mit Jesus? Mit was willst du dich vergleichen? Was ist dein Ziel? Worum geht es in deinem Leben? Willst du auch zu den Unverständigen gehören, die sich keine Gedanken machen, die sagen, nee, nee, ist alles gut so, so wie ich Christen verstehe, das passt schon, das habe ich so gelernt oder das habe ich mir selber so zusammengebastelt irgendwie. Viele nennen sich Christen. Weißt du eigentlich, dass Jesus diesen Ausdruck nie gebraucht hat? Viele, viele Jahre nach dem Beginn der Gemeinde haben die Heiden angefangen, Christen, also die Gläubigen, Christen zu nennen. Das kommt überhaupt nicht von Gott. Ich sage nicht, dass es schlimm ist, dass es verkehrt ist, aber Jesus hat diesen Ausdruck nie gebraucht. Jesus hat nie von Christen gesprochen, er hat immer von Jüngern gesprochen. Und leider ist es so, damals war es so, alle waren Jünger Jesu. Und dann wurden diese Jünger Christen genannt. Aber wenn heute Menschen Christen genannt werden, das bedeutet nicht, dass sie Jünger sind. Das ist ein großer Unterschied zwischen Jüngern und zwischen Christen. Ein großer Unterschied. Alle Jünger sind Christen, aber nicht alle Christen sind Jünger. Was ist der Unterschied? Ein Christ lebt nach der Devise, ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Ein Jünger sagt, was will Gott? Was sagt sein Wort? Was ist sein Maßstab? Und zwar ganz praktisch, ganz konkret für mein Denken, für meine Fantasie, für meine Wortwahl, für mein Verhalten, für meine Ziele, für meine Motivation. Was sagt Jesus? Was sagt das Wort? Das ist ein Jünger. Ein Christ sagt, naja, also das muss man nicht so extrem sehen. Ich finde, da sind auch ein paar, die übertreiben es ein bisschen. Ich bin mehr so die wohltemperierte Mitte. Ich bin nicht zu heiß und nicht zu kalt. Und also bei mir passt das eigentlich ganz genau. Hallo. Jesus ist nur an einem interessiert. Er ist nicht an Christen interessiert. Er ist nicht an Kirchgängern interessiert. Er ist nicht an eifrigen Mitarbeitern in der Gemeinde interessiert. Viele Pastoren sind daran interessiert, eifrige Mitarbeiter zu haben. Jesus ist nicht daran interessiert. Jesus ist daran interessiert, Jünger zu haben. Und Jünger werden eifrige, treue, verlässliche Mitarbeiter werden. Aber es gibt viele Leute, die finden ihre Identifikation mit der Gemeinde, mit ihrem Job, den sie haben, an der Technik oder im Lobpreis oder im Kinderdienst oder in der Organisation. Das ist nicht genug. Ein Jünger ist jemand, der lernen will, den Lebensstil des Reiches Gottes, der sich permanent verändert, der in einem ständigen Prozess der Veränderung ist und der immer mehr hineinkommt in das, was Gott für ihn hat, in den Plan Gottes, in die Freiheit, in sein Erbe, das Christus ihm erworben hat am Kreuz. Das ist ein Jünger. Ein Jünger ist ein Lernender. Das ist, was dieses Wort bedeutet im Griechischen. Ein Lernender. Ein Schüler. Bist du ein Schüler Christi oder bist du einfach nur ein Gläubiger und du sagst, ja, ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, aber du misst dich nicht an diesem Maßstab. Du findest keine Gründe, umzukehren und zu sagen, das passt nicht, das ist nicht in Ordnung, diese und jene Verhaltensweise, das ist nicht christusgemäß. Das ist, was ein Jünger tut. Er misst sich permanent, ohne in einer krankhaften Selbstbespiegelung irgendwie zu sein, aber durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er wird permanent vom Licht des Wortes getroffen und überführt. Überführung bedeutet, zu sehen oder mit Beweisen jemandem darzulegen, dass er verkehrt ist. Das bedeutet Überführung. Und der Jesus der Bibel sagt, alle, die ich liebe, überführe ich und diszipliniere ich. Ich weiß, in manchen Bibeln steht auch Strafen drin. Das ist nicht, was das Wort bedeutet. Dieses Wort ist erziehen. Erziehen. Jesus will uns erziehen. Aber dazu muss es erstmal zu dem Punkt kommen, wo ich sage, hier bin ich. Ich brauche es, erzogen zu werden. Ich kann mich noch genau erinnern, als ich vor über 45 Jahren, kann das nicht nachrechnen, zum Glauben gekommen bin oder besser gesagt Jesus mich gepackt hat und rausgeholt hat aus einer finsteren, schmutzigen Welt. Und ich war so kaputt durch die Drogen und ich war so durcheinander und so durch den Wind und mein Verstand war so im Eimer. Und es war wirklich so, wie meine Mutter immer gesagt hat, du hast einen Verstand wie ein Sieb. Ich konnte mir nichts merken. Ich konnte nicht mal Telefonnummern mehr merken, obwohl ich in einer Kleinstadt wohnte mit fünfstelligen Telefonnummern. Heute wohne ich in Berlin. Und ich war so durcheinander und ich war so von Gefühlen hin und her geworfen. Und eins der ersten Dinge, die Jesus zu mir sagte, du brauchst Therapie. Und ich habe nicht widersprochen. Ich habe verstanden, jawohl, ganz klar. Das ist absolut zutreffend. Ich brauche Therapie. Und Jesus sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Halleluja. Und seitdem bin ich in Therapie. Also über 45 Jahre, man könnte sagen, also Langzeittherapie. Ja. Und diese Therapie funktioniert. Ich lerne heute nicht oder ich übe nicht oder ich bin nicht an den Dingen dran, wo ich vor 45 Jahren dran war. Sondern da sind schon Dinge, die der Herr getan hat. Aber wie meine Frau sagt, und der Herr stimmt ihm zu, du bist noch nicht fertig. Ein Jünger ist ein Schüler, ein Lernender. Und was lernt er? Er lernt den Lebensstil des Reiches Gottes. Und ein Jünger versteht, diese Welt, in der ich ohne Gott gelebt habe, die hat mich geprägt, die hat mich erzogen, die hat mir Ideen gegeben über das Leben, über mich. die hat mir Werte gegeben, die hat mir Ziele gegeben, die angeblich so wichtig und so erstrebensreich sind, erstrebenswert. Und jetzt bin ich ja Kind Gottes, jetzt bin ich ja herausgenommen aus der Welt. Ich bin immer noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Ich lebe in einer ganz neuen Dimension des Reiches Gottes. Und jetzt muss ich lernen, was macht das Reich Gottes aus? Wie lebt man im Reich Gottes? Wie sieht der Lebensstil im Reiche Gottes aus? Und ein Jünger ist daran interessiert, den Lebensstil des Reiches Gottes zu lernen. Wenn deine Sehnsucht nicht ist, mehr zu werden wie Jesus, zu wachsen in Demut, Sanftmut, Erbarmen und in all den Dingen, die die Bibel die Frucht des Geistes nennt, wenn das nicht unser Verlangen ist, wenn das nicht dein Verlangen ist, dann bist du geistlich tot. Aber die gute Botschaft ist, es gibt den Gott, der die Toten lebendig macht. Halleluja. Du kannst lebendig werden, du kannst zu ihm kommen, du kannst in seine Schule kommen. Und du kannst diese Haltung, ich mache das so, wie ich das will. Ich lebe meinen Glauben so, wie ich engagiere mich so in der Gemeinde, wie mir das passt, wie ich das so für richtig finde, wie das so für mich gerade so stimmig ist. Das ist die Grundhaltung von vielen, vielen Christen, aber nicht die Grundhaltung eines Jüngers. Ein Jünger sagt, ich bin hier, um zu lernen. Ich bin hier, um zu wachsen. Ich bin hier, um verändert zu werden. Diese Haltung, ich mache das so, wie ich das will, das ist das größte Problem. Das ist, was die Bibel Sünde nennt. Unabhängigkeit, Rebellion. In dieser Unabhängigkeit kann man auch viele gute Dinge tun. Man kann auch gute Werke tun, man kann auch in der Gemeinde sich engagieren und hier und da mithelfen oder sogar mal ein bisschen was spenden oder so. Ja, durchaus. Aber alles auf der Grundlage von ich bestimme, was ich tue. Ich bestimme, was gut und richtig ist und was für mich passt. Und diese Haltung der Unabhängigkeit, das ist das große Problem. Das ist die Ursünde. Und da setzt das Evangelium an. Nicht komm in die Gemeinde, arbeite mit und lerne doch ein paar nette Leute kennen und dann passt das schon irgendwie, dann lernst du ein paar christliche Sprüche und dann lernst du an der richtigen Stelle Amen zu sagen und dann ist schon alles irgendwie gut. Nein, diese Ursünde, diese Wurzel der Unabhängigkeit, ich mache mein Ding und niemand redet mir da rein und niemand sagt, was ich zu tun habe. Ich bin schließlich erwachsen, ich habe meinen Verstand, ich mache es alles selber. Diese Ursünde muss gekillt werden. Und das tut das Evangelium durch die Botschaft von Buße. Und aus dieser Botschaft von Buße, das ist diese Umkehr, dieses ich steige aus dieser falschen Mentalität. Ja, ich habe immer ein Problem mit diesem Wort Buße, weil das im Deutschen so missverständlich ist und vielen irgendwie nicht verständlich ist. Deswegen versuche ich das zu erklären. Und es ist ein Gesinnungswandel, nicht mehr wie ich will, nicht mehr meine Ideen, nicht mehr nach meinem Geschmack, nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. Ja. Hin zu dem Gott, dein Wille soll geschehen. Und aus dieser grundsätzlichen Haltung der Umkehr muss danach ein Lebensstil werden, wenn es wirklich echt ist. Einmal nur die Hand heben oder eine Karte ausfüllen und dann kriegst du noch Bescheid vom Seelsorgehelfer bei der Evangelisation. Jawohl, du bist jetzt auch dabei. Prima, herzlichen Glückwunsch in der Familie Gottes, ihr Lieben. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Das ist total billig. Und es sitzen heute in den Gemeinden, das ist mein Job, seit 25 Jahren reise ich durch die Gemeinden im deutschsprachigen Raum und auch in anderen Ländern und das ist mein Job. Und ich sehe so viele Menschen in den Gemeinden, nette, liebe Menschen, die Christen sind, aber keine Jünger sind. Und dank sei Gott, dass der Heilige Geist jetzt dieses Thema Jüngerschaft endlich auf den Tisch bringt und betont und Leiter anfangen zu begreifen. Das ist, was wir brauchen. Wir kommen nicht vorwärts, weil wir dieses Element des Christseins, diese Jüngerschaft vergessen haben, verlassen haben, nicht auf dem Schirm haben. Und wir bespaßen die Leute und wir versuchen sie zu motivieren, aber wir rufen sie nicht in eine wirkliche Nachfolge. Paulus hatte eine ganz andere Gesinnung. Ich lese mal Apostelgeschichte 26 Und dort lesen wir in Vers 20, ich habe zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen jüdischen Land und den Heiden verkündet, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. So, die Bibel sagt hier, wenn eine Buße echt ist, dann gibt es danach Werke. Ich weiß, viele von euch, wenn sie das Wort Werke hören, sagen, nein, nicht durch Werke sind wir gerecht. Wir brauchen keine Werke, alleine durch Glauben. Hey, vermisch nicht hier Dinge. Hier geht es um den Lebensstil. Und wenn der Lebensstil nicht andere Werke hervorbringt, nicht um gerettet zu werden, nicht um irgendwie gesegnet zu sein, sondern weil du gesegnet bist, weil du angenommen bist, weil Gott dir alles vergeben hat und sagt, du hast eine neue Chance, du kannst nochmal ganz von vorne anfangen. Wenn dann nicht Werke kommen, und zwar wie es hier heißt, Werke, die der Buße würdig sind, oder Johannes der Täufer redet von Früchten, die der Buße würdig sind. Wenn da keine Werke kommen, dann war es keine Bekehrung. Dann war es ein Zustimmen, ein ach ja, doch, ich finde es auch irgendwie nett, okay, ich bin einverstanden. Aber Buße ist etwas total anderes. Es ist eine Umkehr von dieser Haltung, ich mache mein Ding, zu Herr, hier bin ich, was willst du von mir? Was willst du von mir? So, deine Werke zeigen, dein Lebensstil zeigt, wo du stehst und wie Gott dich sieht und wie Gott dich bemisst. Erinnere ich daran, in Offenbarung, Jesus inspiziert 7 Gemeinden und allen 7 Gemeinden sagt er, ich kenne eure Lieder. Nee, sagt er nicht. Ich kenne eure Gebete, sagt er auch nicht. Ich kenne eure großen Gebäude, sagt er auch nicht. Was sagt er? Ich kenne eure Werke. Wenn Jesus wissen will, wo wir stehen, dann schaut er die Werke an. Dann schaut er an, wie gehe ich mit meinem Geld um, wie gehe ich mit meinen Gedanken um, wie gehe ich mit meinen Augen um, wie gehe ich mit meinem Mundwerk um, wie gehe ich mit anderen Menschen um. Das sind die Dinge, die ihn interessieren und die ihm zeigen, wo ich stehe. Und das sollten die Dinge sein, die dich interessieren sollten und wo du merkst, wo du stehst und worum es jetzt wirklich geht. So, Jesus fragt heute Abend, was suchst du eigentlich? Warum bist du hier? Was suchst du? Und ich habe gebetet und auch mich einladen lassen mit der Gemeinde, auch mitgefastet, dass der Herr heute zu dir sprechen kann und dass du das hörst, dass er zu dir sagt, was willst du? Was suchst du? Was ist dir wichtig? Worum geht es? Und du musst ihm eine Antwort geben, nicht mir, nicht irgendeinem Menschen, du musst ihm eine Antwort geben. Aber er fragt heute, was willst du mit deinem Leben tun? Bist du bereit, ein Jünger zu werden? Das ist der Wille Gottes für dich, ein Jünger Jesu zu sein. Ich kann heute nicht in Ausführlichkeit, aber das werde ich dann morgen versuchen dann zu tun, zu erklären, wie das praktisch aussieht, wie das Leben eines Jüngers aussieht und wie man ein Jünger wird. Und woran man das sehen kann, aber hier geht es jetzt erstmal um diese grundsätzliche Entscheidung. Christ sein nach deiner Fassung, nach deinen Vorstellungen, nach deinen Ideen. Ja, einmal fällt mir jetzt gerade ein, ich treffe eine Schwester und sie sagt mir frei raus, ich kann auch ein guter Christ sein, ohne in Zungen zu beten. Ja, hallo. Hat Paulus nicht gesagt, ich will, dass ihr alle in Zungen redet? Hat Jesus nicht gesagt, das ist ein Zeichen derer, die an ihn glauben, dass sie in neuen Sprachen sprechen? Wo kommt das her? Ich kann auch ein Christ sein mit meiner Babybesprenkelung. Hallo, wo kommen diese Ideen her? Die kommen nicht aus diesem Buch, sondern die kommen aus dem, was du von anderen Leuten gehört hast. Hallo, aber es geht nicht um andere Leute. Du stehst heute Abend hier vor Gott und Gott spricht und er sagt, was willst du tun? Worum geht es in deinem Leben? Was willst du? Was suchst du? Was ist dir wichtig? Bist du bereit, auf diesen Ruf Gottes einzugehen und zu sagen, ja, ich kapituliere. Ich erkläre meinen Bankrott. Ich erkläre, ich habe bis jetzt auf meine Art und Weise irgendwie Christsein gelebt und all die wichtigen Dinge in der Bibel über Heiligung, über sexuelle Reinheit, über Dienen, über Vergeben, über all diese wunderbaren Dinge, das ignoriere ich alles. Hauptsache, ich bin in der Gemeinde, Hauptsache, ich komme am Sonntag oder ins Jugendmeeting. Hey, hallo, Gott will was anderes. Gott will dein ganzes Herz. Und er will, dass du sagst, Herr, hier bin ich. Verstehst du das Wort Kapitulation? Verstehst du das Wort bedingungslose Kapitulation? Interessanterweise, morgen feiern wir diesen Tag der deutschen Kapitulation, was irgendwie nicht ein großer Feiertag eigentlich bei uns ist. In Russland, ja, das ist der 9. Mai, dann das hat terminliche Probleme. Aber dieser Tag des Endes des Krieges war die Kapitulation. Und was war die Kapitulation? Eine bedingungslose Kapitulation. Die deutschen Generäle, als Hitler sich umgebracht hat, haben verstanden, die Sache ist vergeigt. Wir haben keine Chance mehr, wir müssen jetzt Frieden machen mit den Alliierten. Und sie gingen hin und haben versucht, mit denen zu verhandeln. Und die haben die wieder nach Hause geschickt und haben gesagt, es gilt nur eins, bedingungslose Kapitulation. Und bedingungslose Kapitulation heißt, ihr fordert gar nichts und ihr seid mit allem, was wir fordern, einverstanden. Das ist bedingungslose Kapitulation. Ganz schön radikal, nicht wahr? Und das ist, was Jesus dir vorlegt. Stell dir vor, da ist ein weißes Blatt Papier und da steht oben drüber, meine Bedingungen zur Nachfolge. Und dann kommt gar nichts. Und unten steht, bitte hier unterschreiben. Und du unterschreibst. Und was immer Gott will, füllt er dann ein in diese weiße Fläche. Da wird nichts verhandelt. Da wird nichts irgendwie gerechnet. Ja, aber wenn das, dann das und das bitte nicht. Und das liegt mir gar nicht. Bekehrung ist bedingungslose Kapitulation. Herr, hier bin ich. Ich kehre um von meiner falschen Haltung der Unabhängigkeit. Und ich wähle jetzt ein Leben der Abhängigkeit. Ich wähle jetzt ein Leben des Gehorsams. Wir können es auch so sagen, ein Jünger lernt Gehorsam. Ein Jünger lernt, Gott zu gehorchen. Und zwar mehr als den Menschen. Mehr als den Menschen. Und der große Segen von Jüngerschaft ist, dass du freigesetzt wirst. Von all dem, was dich bisher gebunden hat, von all dem, was dich festgehalten hat, von all dem, was dich geprägt hat, du wirst freigesetzt, um dann als nächstes in den Plan Gottes, in die Berufung zu kommen. Vorhin gab es ein Wort über Berufung und viele Leute beschäftigen sich mit dieser Frage, ja, was ist meine Berufung? Ja? Und sie kriegen häufig keine Antwort, weil du in deine Berufung kommst unter der Bedingung, dass du den Lebensstil eines Jüngers lernst. Und weil uns das so unbequem ist und es da diese sogenannten Propheten gibt, die durch die Lande reisen und die dir erzählen, was deine Berufung ist, darum rennen die Leute in Scharen diesen Propheten hinterher, weil endlich kriege ich mal gesagt, was meine Berufung ist. Hallo, studier die Bibel, da steht drin, was deine Berufung ist. Christus ähnlich werden. Ein Diener zu sein, ein Segen zu sein, gesegnet zu sein, um ein Segen zu sein für andere. Das ist deine Berufung. Und viele kriegen die speziellen Details nicht von Gott, weil sie niemals das Allgemeine akzeptiert haben. Ja, das ist der Plan Gottes. Und nur indem ich angeleitet werde, komme ich in meine Berufung hinein. Du musst einen komplett anderen Lebensstil lernen und den lernst du nicht alleine, du zu Hause mit deiner Bibel und YouTube. Du wirst diesen Lebensstil nicht lernen, sondern du brauchst praktische Hilfe, du brauchst ein Gegenüber, du brauchst jemanden, der das, was du lernen sollst, schon gelernt hat, der dich an die Hand nimmt und sagt, pass auf, ich bring dir bei, wie du ein Nachfolger Jesu wirst. Ich helfe dir. Und das ist das große Problem mit den allermeisten Gemeinden, aber dank sei Gott, jetzt sind wir in einer neuen Phase und es ändert sich und immer mehr Pastoren wachen auf und merken, die Sache läuft nicht. Es fehlt etwas in unserem Verständnis von Christsein und das, was fehlt, ist Jüngerschaft, diese praktische Begleitung, diese praktische Betreuung, diese praktische Anleitung, wo du wirklich ganz praktisch beigebracht bekommst, wo du Feedback bekommst, wo du Ermutigung bekommst, wo du Korrektur bekommst, wo du klare Ansagen bekommst und wo du dann selber sehen kannst, okay, jetzt merke ich, ich bin auf dem richtigen Weg und ich mache wirklich Fortschritte. Ich sagte, ein Jünger ist ein Lernender. Jetzt stell dir mal vor, da ist jemand, der hat den großen Wunsch, nehmen wir mal an jetzt, Bäcker. Er will Bäcker werden. Super. Okay, was macht er? Er guckt, wo sind Bäckereien, die ausbilden. Jetzt ist bald Sommer, also dann im September geht's los. Und dann stellt er sich vor, bewirbt sich, hallo, ich bin der Fritz, ich möchte gerne Bäcker werden. Ja, super. Okay, und dann sagen die nicht gleich, gut, kannst anfangen, sondern die sagen, pass auf, mach dich kundig. Das ist, was du lernen willst, 3 Jahre Ausbildung. Und du wirst einen Gesellen haben, der das, was du lernen sollst, schon gelernt hast. Und der kümmert sich um dich, das ist dein Ansprechpartner. Und der bringt dir bei, was du zu tun hast. Und du hörst auf den. Und dann gibt es einen Lehrvertrag. Und da steht alles drin, was die Lernziele sind, was du lernen wirst. Und am Ende ist dann Raum für deine Unterschrift. Und mit deiner Unterschrift sagst du, ich stimme überein, jawohl, ich will Bäcker werden. Und ich gehe durch dieses Training 3 Jahre als Bäckerlehrling. Du machst das freiwillig. Niemand hat dich gezwungen, niemand hat dich dahin geprügelt. Du machst das, weil du Bäcker werden möchtest. Ja? Das ist freiwillig. Was nicht freiwillig ist, ist der Inhalt des Lehrvertrages. Du kannst nicht sagen, ja warte mal, du sagst jetzt also 3.30 Uhr in der Backstube, das ist entschieden zu früh. Also wie wäre es mit 9.30 Uhr? Das würde mir gut passen. Können wir das abändern im Vertrag? Nein, nein, du hast unterschrieben. Und es wird nichts verhandelt. All diese Elemente, was du lernen musst, wie du es lernen sollst, von wem du lernen sollst, all das ist festgelegt, das ist nicht Verhandlungsmasse, sondern du kannst Ja sagen, du kannst Nein sagen. So funktioniert das. Und wenn du nicht Bäcker werden willst, wirst du Mechatroniker werden, du wirst sehen, es ist genau dasselbe. Oder Bankkaufmann oder was auch immer. Es gibt einen Lehrvertrag und es gibt unten die offene Stelle, wo du unterschreiben darfst. Die Inhalte des Lehrvertrags werden nicht verhandelt. Die stehen schon fest. Das hat die Innung festgelegt. Verstehst du? Und jeder, der eine Lehre machen will, versteht das. Und er sagt nicht, ja, aber weißt du, okay, ich habe zwar unterschrieben, ich will ab Bäcker, aber wie gesagt, eben 3.30 Uhr, das finde ich ein bisschen krass. Da müssen wir nochmal drüber reden. Und wenn dann da irgendwelche Anweisungen vom Gesellen kommen, also was weiß ich jetzt, guck, das ist die Knetmaschine, ja, und merk dir eins, in eine laufende Knetmaschine packst du nie mit deinen Händen rein, um zu gucken, ob der Teig richtig süß ist. Never, don't do it. Ja, der ist ja richtig krass, der Geselle. Also der spricht ja so, als wenn ich da gehorchen muss. Genau so spricht er. Und das ist auch seine Erwartung. Hallo. Und kein Mensch hat damit Probleme. Kein Mensch sagt, wieso, wer bist du? Ich bin auch schon erwachsen und volljährig. Und was willst du mir erzählen? Ich mache das so, wie ich will. Wenn du mit dieser Haltung kommst, wahrscheinlich wirst du nicht den ersten Tag überleben. Die schicken dich nach Hause und sagen, dich können wir nicht ausbilden, weil du weißt alles besser. Ist das so? So funktioniert das reale Leben, nicht wahr? Ist jemand von euch in einer Ausbildung? Darf ich mal Hände sehen? Oder alle Hartz IV oder was ist hier? Ich sehe euch gar nicht, ja? Okay, jedenfalls, wenn du eine Ausbildung machen willst, dann wirst du feststellen, genau so funktioniert es. Es gibt einen Lehrvertrag, es gibt eine freiwillige Entscheidung und die Inhalte des Lehrvertrages werden nicht verhandelt. Ja oder nein? Und dann hast du deine Entscheidung gemacht. Und dann bist du in der Ausbildung und dann wird von dir erwartet, dass du Gehorsam lernst, dass du die Anweisungen befolgst. Das wird von dir erwartet. Ist das so? Genau so ist es. Und das ist, was Jesus meint. Wer mir nachfolgen will, wer mein Jünger sein will, der muss bestimmte Qualifikationen lernen, der muss bestimmte Grundhaltungen einüben. Lass uns einmal anschauen, was Jesus da sagt hier. Lukas 14, Vers 25 bis 27 und dann ganz speziell Vers 33. Es zog eine große Volksmenge mit ihm. Ja, Halleluja, der hat Anhang, da laufen die Leute hinterher. Wunderbar, klasse. Er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und die Mutter, Weib und Kinder, Brüder und Schwestern hasst, dazu auch seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Und wenn ich sein Kreuz trägt, hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein. So kann auch keiner, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das ist Vers 33. Keiner, der allem entsagt, kann mein Jünger sein. Also der Start von Jüngerschaft ist absolut radikal. Ich melde alle Ansprüche ab. Ich habe gar nichts mehr zu sagen. Alles lasse ich los. Ja, heißt das jetzt, du bist mitten in der Lehre und du bist Christ geworden, jetzt schmeißt du morgen deine Lehre oder dein Studium oder was? Nein. Aber du hast diese Gesinnung. Wenn der Herr einen anderen Plan hat, ich bin bereit. Und ich hänge nicht an dem, was ich mir vorher gedacht habe als Nicht-Christ, was meine Lebensziele sind, was meine beruflichen Wünsche sind und so weiter. Ich hänge an gar nicht, ich lasse alles los. Und wenn der Herr etwas anderes will, vielleicht bist du mitten im Studium und der Herr sagt, canceln und du gehst in den geistlichen Dienst, du machst eine Ausbildung und du gehst als Missionar. Ja, aber ich wollte Ingenieur werden und richtig Kohle machen. Vergiss es. Jesus ist der Herr. Jetzt geht es darum, was er will. Nicht, wie kriege ich jetzt den kleinen Jesus in meine großen Ego-Pläne. Sondern ich lege alles hin und sage, du bist Gott. Was willst du? Willst du, dass ich hier weitermache? Diese Ausbildung, die ich schon begonnen habe? Willst du, dass ich dieses oder jenes tue? Was willst du? Und er wird dich leiten und er wird dich lenken. Und ich weiß, das ist eine Passage, da kriegen Pastoren Stirnrunzeln und sagen, meine Güte, sowas kann man nicht sagen, morgen steigen die alle aus dem Studium aus. Hallo, du bist ein Baby im Herrn, ein Anfänger und du weißt nicht, wie Gott redet. Und du bist klug beraten zu sagen, da sind Älteste, da sind Menschen, die kennen Jesus viel, viel mehr. Und wenn Jesus mir etwas sagt, dann wird er das zur Bestätigung auch ihnen sagen. Und wenn ich die tolle Idee habe, ich breche hier die Zelte ab und gehe morgen als Missionar nach Afrika und meine Ältesten rollen nur mit den Augen, ich sage, okay, ich habe verstanden, später oder vielleicht gar nicht. Ja? Ein Jünger lässt sich beraten, ein Jünger ist belehrbar und er hält sich an die, die offensichtlich mehr verstehen von der ganzen Sache als er selber. Jesus redet hier auch von den Beziehungen zu den Eltern, zur eigenen Frau, zu den Kindern, zu unseren Geschwistern. Ja, nichts darf uns wichtiger sein. Jesus meint ja nicht wortwörtlich, wir sollen jetzt unsere Frau hassen. Ja, sondern im Hinblick auf seinen Willen alles andere hinten anstellen. Das ist, was gemeint ist. Ja, sonst würde die Bibel sich widersprechen und wir müssten davon ausgehen, Gott ist verwirrt. Halleluja, er ist nicht verwirrt. Er ist die klarst denkende Person im ganzen Universum. Von ihm geht nur Klarheit aus, keine Widersprüche, kein Durcheinander, kein Gemauschel. Er ist klar. Halleluja. Und ein Jünger wird auch klar werden und kommt aus dem ganzen Gefühlssumpf und den ganzen verschiedenen Ideen und Dinge, die ihn so bewegen, kommt raus und er kennzeichnet sich dadurch, dass immer mehr Klarheit in sein Leben kommt, in seine Sprache, in seine Vorhaben, in seine Dinge, die er tut. Gott ist klar und wir werden auch klar und das ist wunderbar. Halleluja. Halleluja. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Das ist Lukas 9, 23. Was ist das Kreuz? Ohne das Kreuz können wir Jesus nicht nachfolgen. Und was ist das Kreuz? Nicht irgendwie dein schwieriger Verwandter, Vater oder Ehefrau oder so etwas oder irgendwelche schwierigen Umstände. Das Kreuz ist eine Gesinnung, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und jedes Mal, wo dein Wille sich kreuzt mit dem Willen Gottes, dann nimmst du dein Kreuz. Das ist dein Kreuz. Es gibt viele religiöse Vorstellungen darüber, aber das ist die einfachste und klarste Erklärung. Das Kreuz ist, ich bleibe in dieser Haltung, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Halleluja. 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 Und wir fragen nach dem, was richtig ist. Und wir suchen die Wahrheit. Und wir wissen, die Wahrheit steht in diesem Buch. Und der Heilige Geist will uns dieses Buch lebendig machen und will durch dieses Buch zu uns reden und will uns seine Maßstäbe vermitteln, seine Motivation geben, seinen Eifer geben, seine Kraft geben, seine Ermutigung geben. All das kommt durch das Wort aus dem Heiligen Geist. Und ein Jünger lernt durch den Heiligen Geist oder durch das Wort Gottes mit dem Heiligen Geist zu leben, geprägt zu werden, sein Denken verändert zu werden. Unser Denken ist absolut chaotisch ohne Gott und ohne Gottes Maßstäbe. Aber Gott ist klar und sein Wort ist klar, widerspruchsfrei, und er vermittelt uns seine Klarheit. Und umso einfacher wird unser Leben, weil dieses ganze Durcheinander, das wir selber angerichtet haben, das lichtet sich dann, weil wir in seine Ordnungen hineinkommen. Und ein Jünger ist jemand, der sagt, ich will lernen, in den Ordnungen Gottes zu leben, auch da, wo niemand zuschaut, nicht nur in der Gemeinde. Ja, und ich gucke, ob sie alle gucken und ob ich irgendwie mich richtig benehme, sondern Gott ist da, Gott sieht. Und ich habe dieses Verlangen, ihn zu erfreuen, ihm zu gefallen. Weil ein Jünger wird ein Nachahmer Gottes. Ein Jünger wird einer, der wie Jesus wird, der wie in das Bild, in das Wesen Jesu verwandelt wird. Und was war die Gesinnung von Jesu? Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Und dann fragst du, weil du Gemeinschaft hast mit Gott, weil du nicht nur am Sonntag irgendwie 10 Minuten in der Anbetung da irgendwie bist, sondern du lernst, in Gemeinschaft zu bleiben im Alltag. Und du lädst ihn ein vor deinen Computer. Du lädst ihn ein vor den Fernseher. Du lädst ihn ein, dabei zu sein, zu hören, was du redest, was du denkst, was du fantasierst. Und du sagst, Herr, zeig du mir, ob das noch passt. Zeig du mir, ob das noch zu einem Jünger gehört oder ob das Dinge sind aus dem alten Leben. Und dann wirst du geprägt und du lernst, Sünde zu hassen. Nicht, ich armer Christ, ich muss jetzt Gott gehorchen und ich darf die Sünde, die so lecker ist, die darf ich jetzt nicht mehr tun, weil ich muss ja heilig sein. Das ist totaler Quatsch. Das ist religiös. Sondern du hast Gott gesehen, du hast die Gnade gesehen, alles hat er dir vergeben und du hast durch den Heiligen Geist und durch deine Entscheidung, du hast diese Haltung und die kultivierst du. Ich will Gott gefallen. Ich will ihn erfreuen. Und wann immer er mich überführt, in Bezug auf Missbrauch meiner Augen, Missbrauch meiner Zunge oder Missbrauch meiner Hände, wo immer er mich überführt, ich sage, du bist Gott, du hast Recht und ich habe nicht Recht. Und so kommen wir in die Ordnung Gottes. Und das heißt in die Freiheit. Es ist unmöglich für einen Jünger, in Süchten und Abhängigkeiten zu bleiben. Völlig unmöglich. Weil Jesus hat gesagt, wenn ihr an meiner Rede bleibt, an meinem Wort, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Was immer die Süchte sind, ob das Pornosucht ist oder kombiniert mit Selbstbefriedigung oder Spielsucht oder Kaufsucht oder Tratschsucht oder was immer es sein mag, wir werden frei. Halleluja. Oh, wie schön, wenn die Sündenketten fallen und wenn die Freiheit kommt und nicht mehr unter Verdammnis sind und uns blöd fühlen, wenn wir dann in die Gegenwart Gottes kommen und der Prediger redet schon wieder was von Heiligung und wir fühlen uns so daneben. Oh, wie wunderbar, wenn sowas aufhört, wenn wir sagen, yes, ja, das ist, was ich will. Das ist mein Verlangen, das will ich. Ich will in Reinheit, in Klarheit, in Entschiedenheit, in Eindeutigkeit. Oh, Halleluja, wie wunderbar, wie wunderbar. Der Segen von Jüngerschaft ist Freiheit. Und es ist die Freiheit, die den Willen Gottes gewählt hat. Es ist die Freiheit, zu tun, was richtig ist, was er will. Nicht, wozu du Lust hast und was dir gerade Spaß macht, sondern zu tun, was er von dir verlangt, was die Wahrheit ist. Wahres Christsein, neutestamentliches Christsein, Jüngerschaft, heißt, ich lerne, der Wahrheit zu gehorchen. Und wie das praktisch funktioniert, das erkläre ich morgen Nachmittag. Morgen Vormittag mache ich noch was anderes. Aber dann, wenn dich das interessiert, dann komm am Nachmittag und am Abend und dann rede ich über den praktischen Lebensstil des Jüngers. Was lernt er und wie lernt er und wie wird er verändert? Weil die Bibel gibt uns ganz präzise Anleitungen. Da steht nicht einmal nur drin, du musst heilig sein. Ja, aber das kann ich ja gar nicht. Wie soll denn das gehen? Nein, die Bibel gibt ganz klare Anleitungen, Schritt für Schritt, Step by Step. Halleluja, Halleluja. Und wir lernen diesen Lebensstil der Jüngerschaft und werden freigesetzt von Schuldgefühlen, von Auweia, wenn die wüssten, wie ich lebe. Es gibt Menschen, die kommen in die Versammlung, Jugendmeeting oder am Sonntag, und sie werden eingeengt von diesem Gedanken, wenn die anderen wüssten, wie ich wirklich ticke, wie ich wirklich lebe, was ich heute Nacht mir noch reinziehen werde am Computer. Wenn die das wüssten, auweia, da hast du keine freie, herzliche Gemeinschaft mit den anderen. Weil du hast schon gehört, da gibt es prophetische Leute und die können Dinge sehen, die man nicht sehen kann. Huiuiui, vielleicht haben die schon entdeckt, was ich für einer bin. Boah. Wer was zu verstecken hat, kann nicht freie Gemeinschaft genießen. Und wir leben im Licht, wir haben nichts zu verbergen. Wir können unser Leben ausbreiten und wir können fragen, was guckst du dir so im Fernsehen an, was sind so deine Lieblingsfilme, was sind so deine Bücher, was machst du so auf YouTube. Die können das alles fragen, ich kann das alles ausblenden, ich muss nichts verbergen. Oh, wie schön ist das. Ein gutes Gewissen ist so eine Quelle von Frieden und Freude. Und das ist, was ein Jünger lernt. Ja, so falls du irgendwie diese Prägung hast, oh Heiligung, das ist ganz schwer und ganz sauer und oh Mann, das macht überhaupt keinen Spaß, aber ich muss es ja, ich bin ja als Christ. Falls du so eine Prägung hast, dann sage ich dir, du hast das wahre Evangelium noch nie gehört. Du hast das wahre Evangelium noch nie gehört. Als Jünger bist du privilegiert, aus dem Lebensstil dieser Welt auszusteigen. Du musst nicht mehr nach der Musik des Teufels tanzen. Weder im übertragenen noch im wortwörtlichen Sinne. Du musst nicht mehr nach der Musik des Teufels tanzen. Du kannst jetzt geleitet sein vom Heiligen Geist und erlebst das, was das Reich Gottes ist. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und wenn wir nichts mehr zu verstecken haben, wenn wir uns nicht mehr schuldig fühlen, wenn wir nicht mehr an unsere Vergangenheit erinnert werden, wenn die Gnade alles bedeckt hat, das Blut Jesu uns reinigt, dann sind wir frei und dann haben wir Gemeinschaft untereinander, sagt das Wort Gottes. Und dann geht es immer weiter, nicht nur die Reinigung unseres Lebensstils, sondern dann kommt die Vorbereitung zum Dienst, wo Gott uns offenbart, wie er uns gemacht hat und wozu er uns gemacht hat und wie er uns gebrauchen will. Was heißt das konkret? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. In welcher Weise jetzt? Schritt für Schritt wird der Herr dich da hineinführen. Und das machst du nicht alleine, sondern das machst du im Rahmen einer Gemeinde, die die richtige Agenda hat. Ich will mal aus meinem Leben erzählen. Als ich Christ geworden bin, kam ich in eine Gemeinde und hatte gleich am Anfang irgendwie so meine Fragen und meine Bedenken und da passte manches nicht zusammen mit dem, was ich in der Bibel sah und was ich schon irgendwie erlebt und gelernt habe mit dem Herrn. Und ein paar Jahre später, dann hat der Herr mich in eine andere Gemeinde geführt und da wurden meine Augen aufgetan und ich sah Älteste. Wow, Das sind Menschen, die interessieren sich für mich. Die haben ein Verlangen, die beten für mich. Die haben das Verlangen, dass ich in meine Berufung komme. Die haben nicht gesagt, hier ist der Putzplan, da ist noch eine Lücke. Ach, da ist der Henkel, der ist neu. Okay, den stopfen wir da rein und er macht das jetzt. Sondern die hatten wirklich Interesse und das habe ich verstanden. Das hat mich bewegt. Die haben Interesse daran, mich in meine Berufung zu bringen, was immer die auch sein würde. Vorher in einer anderen Gemeinde, wenn ich das mal so erzählen darf, mein Bild von Älteste waren, das waren die Kellner beim Abendmahl. Weil einmal im Monat gab es Abendmahl. Und da traten die Ältesten auf. Die habe ich sonst nie gesehen. Ich wusste gar nicht, was die so sonst machen die ganze Zeit. Aber einmal im Monat traten sie auf, schwarzen Anzug oder mindestens ganz tief dunkelblau. Ja. Und das Erkennungsmerkmal war, die haben den Arm so steif angewinkelt und darüber lag ein weißes Handtuch. Und damit gingen sie dann und haben das Abendmahl serviert. So, meine Idee war, okay, Älteste sind Kellner beim Abendmahl. Das war so, ich habe ja keine christliche Prägung, also das war so meine Idee von Ältesten, ja? Die Kellner beim Abendmahl. Aber dann an dieser neuen Gemeinde, boah, die waren interessiert an mir und die haben gesagt, wir werden alles tun, dass du in deine Berufung kommst, in den Plan Gottes. Und eines Tages war da ein ganz wilder Gedanke bei mir, ganz wild und furchterregend. Und ich habe mir so überlegt, normalerweise im Leben, man tut die Dinge, die man gut kann. Weil wenn man was Neues tut, ist immer ein Risiko, dass man versagen könnte, dann steht man dumm da und das ist irgendwie peinlich und unangenehm. Also vermeidet man irgendwie im Wesentlichen Situationen, wo man was Neues tun muss, sondern man bleibt bei den Dingen, die man so kann. Und mir kam dieser Gedanke, ja, wenn ich selber immer bestimme, was ich kann und was ich nicht kann, wie kann Gott mich da entwickeln? Gott sieht doch sicherlich Dinge in mir, die ich nicht sehe. Er hat doch in mich Dinge hineingelegt, die mir noch gar nicht bekannt sind. Ja, wie soll denn das hervorkommen, wenn ich immer auf der Bremse stehe und immer schön bei den Sachen bleibe, immer auf Nummer sicher, die mir geläufig sind, die ich kann? Und dann habe ich diesen kühnen Gedanken gehabt. Wie wäre es, ich würde mich mit meinen praktischen Aktivitäten in der Gemeinde den Ältesten unterordnen, ausliefern und sagen, also, hier bin ich. Ich bin bereit zu dienen. Ich will mich einbringen. Und was immer ihr für mich habt, solange ihr sagen könnt, oder ich sehe, dass es mit der Bibel übereinstimmt, mit dem Wesen Gottes, und dass ihr sagt, wir haben das vom Herrn bekommen. Ich bin bereit, mich euch hinzugeben, auszuliefern, und ich tue das, was ihr von mir möchtet. Und das war nicht irgendwie so ein stimmungsvoller Moment nach einer Predigt, wo ich dann so spontan so einen Schnellschuss gemacht habe, das habe ich mir sehr reiflich überlegt. Und habe auch gemerkt, überlegt, was das bedeutet. Und dann fielen mir gleich eine ganze Reihe von Sachen ein, vor denen ich Heidenangst hatte. Weil ich war ein Mensch sehr geprägt von Angst. Menschenfurcht war mein großes Thema. Und ich war so geprägt von Angst. Und ich dachte, wenn die jetzt aber das von dir wollen, oder wenn die dir diese Aufgabe geben oder jenes, oh Hilfe, hast du das gut überlegt? Aber da war in mir dieses Drängen, ich will in meine Berufung und ich will glauben, was viele nicht glauben. Ich will glauben, dass meine Ältesten mehr verstehen von der Sache als ich selber. Das glauben viele Christen nicht. Deswegen sind sie auf YouTube in eigener Faust unterwegs, statt zu sagen, hey, pass mal auf, ich bin ja junger Christ, erst ein Jahr oder zwei oder drei dabei. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Unterscheidung. Kannst du mir bitte Beratung geben, welche Quellen sauber sind und welche Quellen gesund sind? Kannst du mir dabei helfen, weil du weißt mehr als ich? Ein Großteil der Christen surfen blind im Blindflug durch YouTube und saugen sich die komischsten und schrägsten und seltsamsten Dinge ein. Gerade vor ein paar Wochen hatte ich wieder ein Gespräch mit einem Neubekehrten, der auch diesen Fehler gemacht hat und ist in die schlimmsten Dinge hineingeraten und zum Schluss hat er keine Heilsgewissheit mehr gehabt und wusste überhaupt nicht mehr den Unterschied zwischen Koran und Bibel und war völlig durch den Wind. Weil er sich überhoben hat, weil er gesagt hat, ich bin ja schon reif, also an Jahren, ich bin ja schon so und so alt, ich werde ja wohl selber wissen. Nein, ein junger Christ weiß nicht selber. Er kann nicht unterscheiden zwischen gesunder Lehre und krankmachender Lehre. Er kann nicht unterscheiden, ist auch nicht schlimm, macht ihm keiner einen Vorwurf. Aber wenn er sagt, doch, ich weiß schon Bescheid, und er geht auf eigene Faust und holt sich die schrägsten Dinge dort, die es nur gibt. Und der Markt ist üppig und reich gesättigt mit den krassesten Dingen. Es gibt auch gute Dinge, aber zahlenmäßig überwiegt der Schrott. Und ein Jünger ist ein Lernender, der sagt, hey, du weißt doch mehr, du bist doch mein Ausbilder. Jetzt sag doch mal, welche Dienste sind sauber, von welchen Diensten kann ich mich ernähren, welche Bücher sind gut und nicht, was ist jetzt der neueste Bestseller und was wird von allen empfohlen, sondern was ist wirklich gesund und was hilft mir, Gott kennenzulernen und verändert zu werden. Viele, viele tun das nicht und sind Stunden und Stunden und Stunden jede Woche auf YouTube unterwegs. Und da kommt die eine kleine Predigt am Sonntag gar nicht gegen an, gegen diesen Sog von Mist, dem sie sich da aussetzen. Das ist aus meiner Sicht einer der Hauptgründe, warum junge Gläubige nicht wachsen, weil sie nicht das tun, was die Bibel sagt. Sie blieben in der Lehre der Apostel, sondern sie bleiben in YouTube und lassen sich verwirren und dann gehen sie los mit Begeisterung und verwirren andere und bringen so viel Unruhe in die Gemeinde. Ihr Lieben, ich weiß, wovon ich rede. Und dieser Neubekehrte, der eine grandiose Freisetzung erlebt hat, er war lange, lange drogenabhängig. Der Herr ist in sein Leben gekommen und krachbumm, der war freigesetzt. Wunderbar. Aber dann war die erste Freude der Erlösung vorbei. Es wurde alles langweilig und er hat auch viel Zeit gehabt, dummerweise. Und dann ab nach YouTube und dann völlig verwirrt und wäre beinahe völlig weg gewesen. Und dank sei Gott, dass er sich gemeldet hat und wir konnten ein langes Gespräch haben und ich habe gesagt, pass auf, da geht's lang. Und dein Grundproblem ist, du hast dich überhoben. Du sagst, du brauchst keine Leitung, du weißt schon alles. Du kannst selber erkennen, was richtig ist. Nein, ein Baby kann nicht entscheiden und unterscheiden, was ist gesunde Nahrung, was nicht. Das vertraut darauf, die Mutter nimmt den Brei und das ist die richtige Sorte und das passt und das ist kein Gift und rein geht's. Und ein geistliches Baby kann auch nicht unterscheiden. Und deswegen brauchen wir eine Ältestenschaft, die gesund ist, die im Wort ist. Und dank sei Gott, dass es das in dieser Gemeinde gibt. Ich habe schon so einen Rat gegeben und dann sagen Leute, was? Du weißt ja gar nicht, was für eine Gemeinde wir hier haben, was hier für ein Chaos ist. Ich rede von Gemeinden, wo Älteste sind, wirklich nach dem Worte Gottes. So wie diese Ältesten, die ich hatte. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen und habe gesagt, so hier bin ich. Ich stelle mich zur Verfügung. Und was immer für Aufgaben ihr mir gebt, ich werde es tun. Und das habe ich nicht leichtfertig gemacht, ein bisschen zitternde Knie. Und mein stilles Gebet war, Herr, lass ihn nicht meine geheime Liste von den 7, 8 Dingen, von denen ich mich total fürchte, lass sie bloß nicht auf die Idee kommen, diese Dinge von mir zu wollen. Und weißt du, was passiert ist? Niemand kannte meine Liste. In den nächsten Jahren, ein Ding nach dem anderen von dieser Liste haben sie mir gegeben. Ein Ding nach dem anderen. Und viele Male, ich musste schlucken und sagen, Herr, wenn du jetzt nicht dabei bist, dann wird das eine Katastrophe. Aber weil ich diesen Schritt gemacht habe und weil ich glaube, dass du durch meine Ältesten redest, deswegen tue ich das. Und nach ein paar Jahren war meine Liste weg. Und all die Dinge, vor denen ich eine Heidenangst hatte, waren keine Dinge mehr, vor denen ich Angst hatte. Und Gott hat diesen Gehorsam gebraucht, mich freizusetzen. Halleluja. Und ich konnte Dinge tun, von denen ich nie glaubte, dass ich die tun könnte. Zum Beispiel vor Leuten stehen, um das Wort bringen. Das war für mich unvorstellbar. Ich dachte, andere, die haben Rhetorikbegabung, die können das, die haben irgendwie die entsprechende Persönlichkeit, die können da Leute faszinieren und die können interessant sprechen und so weiter. Und ich war irgendwie so eine graue Maus und was. Und ich wusste einst, also das werden sie nicht tun. Und dann kam der Tag. In ein paar Wochen ist Gebetsabend. Wir möchten, dass du eine 15-minütige Einleitung zum Thema Gebet machst. Ich war gefangen, weil ich habe ja gesagt, was er mir sagt, das werde ich tun. Aber ich habe gedacht, Hilfe, Hilfe. Und die Wochen bis zur Gebetsnacht waren für mich eine Tortur. Und ich wurde geplagt von Ängsten. Und ich wurde erschüttert vor diesem Gedanken. Du stehst da vor den Leuten und du hast irgendwie ein tolles Konzept, aber du kriegst nichts raus. Du weißt nicht, was du sagen sollst. Oder du bist in 3 Minuten fertig. Und was machst du dann? Und dann gucken die alle und sagen, ja, und? Weiter? Weiter? Ja, nichts weiter. Das war's. Ja. Und ich stehe da wirklich wie klein doof und blamiere mich. Und dann habe ich aber gebetet und habe gesagt, Herr, das ist jetzt von dir, ich nehme das an. Und Gott hat mir etwas gegeben, was mich total begeistert hat. Das Wort hat mich inspiriert und ich habe mich darauf gefreut, dieses Wort weiterzugeben. Aber dann kam der Abend und ich ging mit zitternden Knien zur Kanzel, hatte das Gefühl, ich gehe zu meiner eigenen Hinrichtung. Und alle Inspiration, alle Begeisterung und alle Dankbarkeit und Freude über das Wort, was ich zu Hause erlebt habe, war weg. Da war nichts mehr da. Und was ich da abgeliefert habe, war in meinen Augen so erbärmlich, so schwach, so, boah. Das Einzige, was mich, die Leute, die mir zuhören mussten, die taten mir leid, weil das so blöd war, was ich da gemacht habe, jedenfalls in meinen Augen. Und der einzige Trost, während ich gesprochen habe, war, jetzt wissen alle, auch die Ältesten, das ist nicht mein Ding, da werden die mich nie wieder nachfragen. Das war mein einziges Ding, mein einziger Lichtblick. Und dann waren meine 15 Minuten fertig und irgendwann nach dem Gebet haben die Geschwister gekommen, boah, das war stark, Gott hat zu mir gesprochen. Und ich dachte, du Heuchler, das war Mist und ich weiß es, dass es Mist war und du weißt es auch, dass es Mist war. Jetzt komm hier nicht mit solchen Trostflästerchen und willst mich irgendwie ermutigen oder so. Und dann kamen die Ältesten, boah, gut gemacht, bald bist du wieder dran. So fing mein Dienst an. Es war nie, oh, gib mir die Kanzel. Und ich gebe Pastoren immer den Rat, wer schreit, gib mir die Kanzel, der hat noch Jahre des Dienens mit der Klobürste vor sich. Wer schreit nach der Kanzel, versteht gar nicht, was für eine Verantwortung das ist, was für eine Aufgabe das ist, was von ihm verlangt wird. Er denkt einfach nur, er war auf der Bibelschule ein Jahr und jetzt darf er das ganze Wissen runterspulen, was er da gelernt hat. Forget it. Das ist nicht geistlicher Dienst. So, das war meine Ausbildung. Nicht auf einem theologischen Seminar, habe ich nie von innen gesehen, außer als Lehrer, nachher später. Einfach diesen Schritt der Auslieferung, diesen Schritt des Vertrauens. Und ich sage nicht, du musst den gehen, aber du kannst mal darüber nachdenken, welche Alternative gibt es zu, ich bestimme, was ich kann, ja, und was hat das für Auswirkungen? Ich werde immer nur mich an die Dinge halten, in denen ich mich sicher fühle. Ich vermeide Risiko. Oder du sagst, hey, da sind Leute, die hat Gott gesetzt als Aufseher meiner Seele. Das sind ja Älteste, sind ja Aufseher deiner Seele. Die beten zu Hause, was mit dir los ist und was der nächste Schritt ist, den du gehen sollst. Morgen werde ich das erklären, wie das ganz praktisch aussieht. So, das ist die große Frage, die du beantworten musst. Die musst du auch nicht hier beantworten. Ich werde auch keinen Aufruf machen, werde nicht sagen, ja, heb deine Hand. Gott sieht dich, Gott sieht dein Herz. Du kannst hier rausgehen, kannst sagen, ja, das war mir ein bisschen unangenehm, das hat mich herausgefordert. Ich habe irgendwie gemerkt, mein Hintern wurde ganz heiß und irgendwie war ich angesprochen. Aber jetzt schnell noch da eben zum Getränk und zum Smalltalk und das alles wieder abbürsten und dann ist gut. Okay, dann ist es so. Oder du setzt dich hin. Heute Abend, morgen früh und sagt, Herr, was suche ich eigentlich? Was will ich? Wie will ich mein Christsein leben? Will ich ein Jünger werden, der gehorsam lernt? Oder will ich einfach nach meiner Art so leben, mich an mir selber messen und mich immer toll fühlen und alles ist im grünen Bereich? Was will ich eigentlich? Und was will Gott von mir? Was suchst du? Und ob es glaubt oder nicht, ich weiß, ich bin berüchtigt für lange Predigten, aber ich bin am Ende. Eine Schriftstelle noch und dann bin ich durch und dann bist du dran. 2. Chronik, Kapitel 16. 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Boah, was für ein Wort. Machen wir es mal wie in der Schule. Guck dir mal die Zeitform des Verbs an. Die Augen des Herrn durchstreifen. Das war nicht früher so, das war nicht im Alten Testament so, das wird auch nicht später sein, nach Offenbarung, sondern jetzt die Augen des Herrn durchstreifen alle Lande. Gehört der Salzgitter auch dazu? Gehört da dieses Gebäude, dieser Saal auch dazu? Dann heißt das, der Gott der Bibel ist jetzt hier und er schaut. Und er sucht, wo sind Menschen, die sagen, Herr, ich setze alles auf eine Karte. Ich steige aus meinem unverbindlichen Christsein, aus meinem Larifari, ich mache so, wie ich will. Ich steige aus, ich höre den Ruf Jüngerschaft und ich will ein Jünger werden und ich entscheide mich, ein Jünger zu werden. Und der Herr sagt, er wird sich mächtig erweisen. Aus dieser einen Entscheidung, die du jetzt oder morgen früh oder heute Nacht triffst, wird ein großer Strom von Segen kommen. Vielleicht erst in 5, 8 Jahren oder 10 Jahren, aber der wird kommen. Gott erweist sich als mächtig bei denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Möchtest du rauskommen aus deiner Langeweile, hinein in das Abenteuer mit Gott und in deine Berufung kommen, in das kommen, was Gott für dich hat? Dann ist die Entscheidung klar. Jüngerschaft heißt dein Weg. Wo du sagst, ich lasse mich jetzt ausbilden. Ich suche Menschen, wenn das in deiner Gemeinde nicht der Fall ist, so wie damals in der ersten Gemeinde, dann habe ich mir einen Seelsorger gesucht in einer anderen Gemeinde, weil in der ersten Gemeinde, die mit den Kellnern, ich wusste, da geht nichts. Dann habe ich mir eine andere Gemeinde gesucht und habe da Hilfe und Rat bekommen in ganz praktischen Fragen meines Lebens und das bereue ich bis heute nicht, obwohl da auch Ansagen waren, die auch nicht so einfach waren. Um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Das sind dann nicht mehr die Leute, die sagen, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuerst. Ja, kennst du? Da sind Leute, die kommen zu Jesus, ich will dir nachfolgen. Ja, Halleluja, wunderbar. Nee, die waren noch nicht fertig mit dem Satz. Komma, aber ich will zuerst. Und das funktioniert ja nicht. Nachfolge ist ja, da geht Jesus und ich folge ihm hinterher. Nachfolge kann nicht funktionieren, wenn ich vorangehe und Jesus soll hinter mir herkommen. Folgt mir nach, das heißt, er geht voran. Er bestimmt den Weg, er weiß, wo man abbiegt und er weiß alles. Von ganzem Herzen. Nicht mehr Christ, sondern jetzt Jünger. Und einige von euch, und das ist mein Gebet, wenn sie sagen, bis dahin habe ich ein harmloses, langweiliges Christenleben geführt. Aber von dem Moment an, wo ich diese Botschaft gehört habe, jetzt bin ich ein Jünger. Halleluja. Das ist mein Gebet. Für das bin ich heute Abend hier. Und Gott kennt die Herzen. Halleluja. Und ich freue mich drauf, irgendwann in ein paar Jahren von einigen von euch zu hören, per Mail oder per sonst irgendwie oder persönlich, da habe ich die Entscheidung getroffen, ein Jünger zu werden. Und du glaubst nicht, was Gott für Wunder in meinem Leben getan hat. Und ich bin heute ein ganz anderer. Und ich bin ein Segen für andere. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist deine Berufung. Das ist der Plan Gottes. So lasst uns mal unsere Herzen auftun und auf den sehen, von dem hier die Rede ist. Großer Gott, du bist hier. Ob wir das fühlen oder nicht, ob wir davon begeistert sind oder ob uns das Unruhe macht, es ist Tatsache, du bist hier. Und du siehst auf uns, du siehst auf mich, du siehst alles, du kennst alles. Und du wartest auf Herzen, die sagen, ich will von ganzem Herzen, mit ungeteiltem Herzen bei dir sein. Und du wirst dich mächtig erweisen im Leben dieser Menschen, die diese kluge Entscheidung treffen. So komm, Heiliger Geist, komm jetzt, geh durch die Reihen, klopfe an. Frag jeden Einzelnen, was suchst du? Normales, in Anführungsstrichen, in deinen Augen normales Christsein oder Jünger? Was suchst du? Womit willst du die nächsten Jahrzehnte füllen? Mit christlicher Langeweile? Sinnlose, dumme Videos hin und her schicken und dich amüsieren über etwas, was billig und blödsinnig und leer ist und hohl ist? Oder willst du leben mit diesem Bewusstsein? Ich lebe vor dem Herrn, ich lebe für ihn. Viele verstehen mein Leben nicht, aber er versteht und er segnet mich und er ist mit mir und er ist mächtig mit mir und er gebraucht mich. Und ich darf diese Freude haben, ein Segen zu sein. Halleluja. Komm, Heiliger Geist, pack du jeden Einzelnen und sag du, ich will, dass du eine Antwort gibst. Ich will, dass du diese Frage beantwortest. So schenk eine unruhige Nacht für die, die meinen, sich davonstehlen zu können. Schenk eine unruhige Nacht und lass diese Frage hinterherlaufen. Diese Frage von Gott, was suchst du? Danke für Hoffnung, für Zukunft, für Freiheit, für ein neues Leben in neuen Dimensionen. Als Gesegneter ein Segen zu sein. So gib du Weisheit jedem Einzelnen. Lass jedem Einzelnen seine fadenscheinigen Gründe, warum es so weiterlaufen soll wie bisher, zerbröseln und zerbröckeln. Und dass er sagt, es darf nicht so weitergehen mit mir. Ich will jetzt endlich ganze Sache machen. Ich will raus aus der Unabhängigkeit, in die Abhängigkeit, in den Segen. Komm, Heiliger Geist, tu dein Werk. Danke. Danke, Herr, von diesem Abend werden wir hören. Und ich danke dir, was du getan hast, was du versprochen hast. Du würdest reden. Ich ehre dich, wunderbarer Gott. Halleluja. Amen. Amen. Seid gesegnet.